Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Warum hat sich die Schriftstellerin Stefanie de Velasco ein Lastenfahrrad gebaut, auf dem sie wohnen kann oder in dem sie wohnen kann? Das wird Stefanie de Velasco erzählen in dieser Stunde. Und auch, warum dieses sehr ungewöhnliche Fahrrad für ihr Schreiben gerade so wichtig ist. Wir starten heute eine Reihe über die starken Gefühle von Schriftstellerinnen für ihr Fahrrad. Tamara und Konsorten, so heißt ein Erzählungsband von Almut Klotz und von Reverend Christian Dabler. Der Band ist jetzt als Neuauflage im Verbrecherverlag erschienen. In einer der Erzählungen geht es um den jungen Ruven. Dieser Ruven, der mag keine anderen Kinder. Er puzzelt am liebsten. Schon als Schulkind ist er bei 10.000 Teile Puzzles angekommen. Und später als verheirateter Mann, da macht er heimlich Fotos von seiner Frau im Bett ihres Liebhabers und bastelt daraus große Puzzles. Sehr eigen dieser Ruven, anders eigen, aber immer eigen sind die Figuren in den anderen Erzählungen dieses Bandes. Die Musikerin und Schriftstellerin Almut Klotz ist 2013 gestorben und hier bei uns im Studio ist jetzt ihr Co-Autor Reverend Christian Dabler. Seien Sie willkommen, hallo.
Schönen guten Morgen.
Um diesen Amtstitel kurz zu erklären, Reverend ist ein Teil Ihres Künstlernamens.
Das ist tatsächlich Künstlername. Der kommt noch vom Orgelspiel und da habe ich mal den Spitznamen gekriegt als Jugendlicher wegen der Baptisten und Soulmusik. Und dann war ich Rev und dann war es.
Und der ist geblieben, genau. Dieser Erzählungsband ist 2008 zum ersten Mal erschienen und Sie hatten vorher mit Ihrer Lebensgefährtin Almut Klotz schon einen Roman veröffentlicht und Sie erzählen jetzt in diesem Nachwort zu diesem Erzählungsband, dass dieser Roman auf gemischte Gefühle getroffen war, weil der so ernst war und ja, wollten Sie dann mit Tamara und Konsorten was Leichteres schreiben?
Ja, das war tatsächlich das ursprüngliche Ansinnen, dass wir gesagt haben, also wir haben ja auch parallel zu den Lesungen zu Manuel Zorn auch jeder selbst noch irgendwie eigene Lesungen gehabt und da hat man meistens doch irgendwie eher kurzweiligere Sachen und vielleicht auch ein bisschen mehr auf die 12, wo es auch mal was zum Lachen gibt und so. Und da war eigentlich die Idee, lass uns mal was Kurzweiliges rausbringen, Kurzgeschichten. Und da gab es eben auch schon ein paar Ideen und ja, ganz so leicht ist es dann doch wieder nicht geworden, wie wir das eigentlich wollten.
Ja, ich dachte dann auch, ja, was ist das jetzt, sagen wir mal, für eine Art Humor? Der kommt ja nicht daher, weil Ihre Figuren in den Erzählungen so leicht und heiter durchs Leben schreiten würden, sondern es ist eher der Humor der Groteske, weil im Leben der Figuren so schön viel schief geht, oder?
Ja, also vielleicht am ehesten noch, um das zu verbildlichen, sind es Figuren, die könnten auch aus einem Coen-Film sein, von den Coen-Brüdern, so die Filme. Das, vielleicht könnte man das da so ein bisschen ansiedeln, wie die Figuren sind. Aber nun haben wir den nicht als Vorbild gehabt oder so. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Parallele. Oder eben auch, wie ich es im Nachwort erwähne, die teilweise ja tragisch lustigen Loser der Stummfilm-Ära.
Ja, so, ja, ja. Buster Keaton und solche
zum Beispiel,
Menschen. Ja. Ja. Ganz kurz noch zur Autorschaft. Almut Klotz und Sie stehen beide als Autoren auf dem Umschlag. Und dann gibt es aber eine editorische Notiz. Da werden die Erzählungen entweder Almut Klotz oder Ihnen zugeordnet. Haben Sie die jetzt getrennt geschrieben oder doch irgendwie zusammen?
Wir haben wir haben sie getrennt geschrieben und dann waren wir allerdings die Ersten, die es lektoriert haben. Das heißt, es gab...
Also so gegenseitig.
Ja, es gab dann teils noch massive Eingriffe gegenseitig. Weil es ja auch unter beider Namen letztlich erschien. Also das Recht hatten wir uns dann schon zugestanden. Aber es ist bis auf diese letzte Geschichte, die aber auch ein Briefroman Ping-Pong ist, hat jeder im Prinzip seine eigenen Geschichten gehabt.
Schauen wir mal auf einen Ihrer Helden. Ruven habe ich schon kurz vorgestellt, den mit der Leidenschaft fürs Puzzeln. Der ist ziemlich skurril als Figur. Also ich mochte den sehr, diesen Außenseiter. Wie viele Ihrer Figuren ja Außenseiter sind. Was für ein Verhältnis haben Sie denn zu solchen Außenseitern?
Ja, also es ist so, dass Almut und ich natürlich wirklich stark kulturell vom 20. Jahrhundert geprägt sind. Und da war es eigentlich noch zumindest... So wie wir sozialisiert sind, kulturell gang und gäbe, dass man Außenseiter eigentlich toll fand. Das war eigentlich eine Vorbildfunktion, so ein bisschen. Und dass eigentlich auch das ganze Film, Musik und auch Literatur, diese ganzen Bereiche sich sehr, sehr stark mit Außenseitern beschäftigt haben. Und ich glaube, das hatte auch einen gewissen Grund, weil so das 20. Jahrhundert das Jahrhundert war, wo sich die Massengesellschaft als solche manifestiert hat. Also es begann wohl im 19., würde ich sagen. Ich bin kein Soziologe oder so, aber und das ist, glaube ich, ein Gegenpol gewesen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, Außenseiterfiguren darzustellen, bei uns eben auch wiederum als Gegenbewegung dazu kam, dass wir das ein bisschen das Gefühl hatten, dass diese Randfiguren immer weniger rezipiert werden oder auch dargestellt werden.
Und dieser Rufen, also dieser ins Puzzeln und in die Einsamkeit vernarrte Mensch, hat er dann für Sie etwas ja Unangepasstes und in dem Sinne der Gesellschaft Widersprechendes oder ist das vorbei?
Naja, er hält sich raus. Das ist eigentlich der größte Widerspruch. Also gerade als Kind, er beteiligt sich einfach nicht am sozialen Gefüge. Er will damit nichts zu tun haben und sucht sich eine eigene Welt, also eine komplett eigene Welt. Und ich glaube, die Geschichte ist ja von Almut auch eine große Sehnsucht von Almut gewesen. Diese eigene Welt, die mit dem Rest nichts zu tun hat. Das ist vielleicht auch, wenn man schreibt, sowieso so.
In dem Sinne ist er eigentlich ein Verwandter eines anderen großen Außenseiters oder berühmten Außenseiters der Literaturgeschichte, eben aus dem 19. Jahrhundert, der Schreiber Bartleby von Herman Melville, der ja auch sagt, I would prefer not to, also ich würde es lieber nicht tun, ich würde mich lieber raushalten. Das wäre dann ein früher Verwandter von ihrem Rufen.
Ja, Melville vor allen Dingen, was Melville natürlich da schon sehr gut erkannt hat und auch und letztlich verdeutlicht hat, das ist natürlich dann die Situation, der Schriftsteller, der nach außen geht und über Außenseiter schreibt und natürlich möchte, dass das möglichst viele Menschen lesen und einen Impuls setzen will, der ist ja auch schon wieder drinne oder der will ja auch schon wieder mit dem Fuß in die Tür. Und das ist ja eigentlich auch eine schmerzhafte Schizophrenie, die man da erlebt. Also und das ist natürlich in diesem Satz von Melville unglaublich gut.
Ja. Und dieser Rufen, der scheint aber dann endgültig verloren zu sein, als er sich in eine Kleinfamilie einfügt. Und es gibt auch in ihrem Band eine schrille Geschichte, also schrill würde ich sagen, über den Besuch bei einer Freundin. Eine Freundin besucht eine ehemalige Freundin, die sich geradezu hysterisch in ihre Mutterrolle eingepasst hat. Also die klassische Kleinfamilie scheint so in den Erzählungen die schlimmste Zwangsjacke von allen zu sein.
Naja, das sind ja alleinerziehende Mütter in der Geschichte. Rosi, ich glaube, da würde Almut jetzt auch großen Wert drauf legen, ja. Weil da ja auch einiges an Spitzen gegen das Modell auch nochmal so drinne sind. Nee, ich würde nicht sagen, die Kleinfamilie als solches ist bei Rufen geht es letztlich um eine Unterwerfung. Also er gibt seine Sonderrolle, die nimmt er noch einmal auf, als er seine Frau entlarvt, aber als dann die nächste Frau kommt. Und ich meine, der deprimierendste Satz in dem ganzen Buch ist, wie seine Mutter an der Tür steht und sagt, hey, wer hätte gedacht, dass Rufen mal ein richtiger Mann wird. Ne? Also, und vorher wird ja beschrieben, wie er Affären hat und selbst sein Bruder mit dessen Frau betrügt und so. Und das steckt da alles so drinne, dann diese, also das angekommen im sozialen Leben voller Verlogenheit.
Sie haben zu zwei Ihrer Geschichten auch Songs geschrieben und ich würde mir gern einen mal anhören mit Ihnen zusammen. Der heißt wie eine Ihrer Erzählungen Heinz und den Song singt Almut Klotz.
Meine Tante Anna sagt immer, wenn sie einen im Kahn hat, was ist nur mit dir los? Du bist so öde wie die Tundra, von wem hast du das bloß? Schau dir mal den Heinz an, so will doch keiner sein. Nenn mich Tundra, nenn mich Tyra, nenn mich Heinz. Bitte komm mir, nicht mit Zielen, ich hab Heinz. Nenn mich Tundra, nenn mich Tyra, nenn mich Heinz. Eure Worte, eure Ziele sind mir klein.
Niemand will so öde sein wie die Tundra, so öde wie Heinz. Das Lied Heinz von Almut Klotz und Reverend Christian Dabler. Ihr Erzählungsband Tamara und Konsorten ist jetzt in einer Neuauflage erschienen. Herr Dabler, das war Heinz jetzt in der Songfassung. Könnten Sie uns den oder besser die Heinz aus der Erzählung mal kurz vorstellen?
Ja, Heinz ist jemand, der ja, sag mal, vom gesellschaftlichen Leben sehr zurückgezogen lebt. Er baut Paletten in einem Industriehof im Hamburger Hafen. Und diese Palettenbauer gab es da früher tatsächlich. Also dieses Motiv kenne ich eben seit meiner Kindheit. Das waren wirklich Leute, die haben wirklich außerhalb der Gesellschaft letztlich gelebt. Und ich glaube nicht, dass die eine Steuererklärung gemacht haben oder dass da irgendwas registriert war oder so. Die haben diese Europaletten, die sie überall sehen, gebaut. Die hatten so ein Brandeisen dafür und eine Stichsäge und Holz. Und das fand ich schon immer sehr, sehr interessante Figuren. Also so, die auch mit einer gewissen Selbstgenügsamkeit da wie in den kanadischen Wäldern quasi leben. Also so ein Industriegebiet im Hamburger Hafen, da ist nichts. Ne? Das ist schon...
Also noch eine Außenseiterfigur. Jetzt haben wir diesen Song gehört. Bei Ihnen überschneiden sich ja sowieso Literatur und Musik. Bei Albert Klotz war das auch so. Sie haben auch mit einer anderen Gruppe zusammen, machen Sie Musik, aber haben auch einen Roman herausgebracht. Was macht jetzt dieser Song eigentlich mit der Figur? Also bringt den auf den Punkt, der eben die Ödnis ist im Song?
Naja, er bringt die Entscheidung von den Heinz total auf den Punkt. Ne? Dass Heinz Heinz sein will und dass ihm das egal ist, was die anderen sagen oder... überhaupt, es heißt ja, eure Pläne, eure Wörter sind mir gleich, das interessiert mich alles nicht. Ne? Ich bin ich und wenn ich für euch so langweilig wie nur irgendwas bin, ne? Und das ist ja auch in dieser Geschichte Heinz. Heinz kommt ja letztlich in die Versuchung einer Aufmerksamkeit, weil jemand über ihn schreiben möchte. Und kommt ja auch in Kontakt letztlich mit der medialen Welt oder mit der Musikwelt, dadurch, dass ein Musikstudio hinten auf diesem Hof ist und beäugt das misstrauisch, aber nähert sich da so an und wird da auch nicht so dann mehr so ganz in Ruhe gelassen. Und sie findet das anfangs ja auch irgendwie ganz gut. Und bis es ja zu irgendeinem so Punkt kommt, wo sie sagt, nee, ich will es nicht. Ich will es wirklich nicht. Ich will hier meine Ruhe haben. Und das ist natürlich eine tolle Entscheidung, die wir vielleicht Almut und ich irgendwie auch beneidet haben oder bewundert haben. Also genau das Gegenteil von Rufen eigentlich.
Diesen Er-Sie-Übergang gab es jetzt, weil Heinz wird Heinz genannt, ist aber eine Frau.
Ja, die heißt eigentlich Sibylle.
Ja, genau. Wenn Sie jetzt so ein, also eine Kurzgeschichte schreiben, Heinz, und einen Songtext schreiben, Heinz, was unterscheidet dieses Schreiben eigentlich für Sie?
Dass die Kurzgeschichte oder ein Buch schreiben oder überhaupt einen längeren Text schreiben ist, muss schon reflektiver vor sich gehen als ein Songtext. Ich kann da jetzt eigentlich nur für mich sprechen, aber ich würde es eigentlich Almut auch ein bisschen unterstellen, dass bei uns beiden der Songtext eigentlich sehr unreflektiert geschrieben wird und eigentlich in seiner Bedeutung doch erst später einem selbst auch klar wird. Also ganz altmodisch. So ein bisschen wie Dylan das in seiner Dankesrede beschrieben hat, die er ja nur schriftlich verfasst hat für den Nobelpreis. Also, dass man,
da hat er was in dem Sinne gesagt.
Dass er sich als Medium sieht, also wirklich ganz, ganz, ganz altmodisch. Und es ist, also zumindest bei uns beiden lag in dem Sinne kein Konzept vor, denke ich, beim Songs schreiben oder Songtexte schreiben.
Jetzt ist das Buch mit diesen Erzählungen wieder da. 15 Jahre nach dem ersten Erscheinen gibt es jetzt diese Neuauflage und auch 10 Jahre nach dem Tod Ihrer Lebensgefährtin und Mitautorin Almut Klotz. Was bedeutet Ihnen das, dass es dieses Buch jetzt wieder gibt?
Naja, von daher sehr viel, weil ich das schön finde, dass Ihre Stimme damit auch nochmal so in die Welt kommt. Weil ich dann wirklich auch nochmal baff war, das Tolle ist ja, wenn man Fan von seinem eigenen Buch sein kann, weil man es zu zweit geschrieben hat, dass man zumindest eine Hälfte unreflektiert toll finden kann oder auch reflektiert, aber quasi ein bisschen so einen Abstand hat oder einen größeren als zu den eigenen Sachen hat. Und ich finde, dass sie einfach eine wahnsinnig tolle Schreibe hatte und kenne kaum einen deutschsprachigen Autor, der so lakonisch ist wie sie und so, aber so zielgerichtet und punktgenau dabei schreibt und beschreibt und aber alles eben so, also bei ihr können die schlimmsten Katastrophen passieren und es bleibt irgendwie lakonisch erträglich dadurch. Und das finde ich eine hohe Gabe bei ihr. Und das freut mich schon, dass das nochmal erhältlich dann ist.
Und Tamara und Konsorten heißt der Band mit Erzählungen von Almut Klotz und Reverend Christian Dabler, als Neuauflage im Verbrecherverlag erschien, mit einer bislang unveröffentlichten Geschichte von Almut Klotz und einem Nachwort von Christian Dabler. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Ich bedanke mich für die Einladung. Tschüss.
Das ist schon Liebe, was da ist zwischen Literatur und Fahrrad. Bei einigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern jedenfalls. Und mit denen steigen wir in dieser Woche hier in der Büchersendung Lesart aufs Rad, um diese Beziehung zwischen Rad und Literatur am konkreten Beispiel besser zu verstehen. Jetzt hören Sie eine Autorin, die sich ein Fahrrad zum Draufwohnen oder Drinwohnen gebaut hat.
Hallo, mein Name ist Stefanie Di Velasco. Ich bin Autorin. Mein Fahrrad ist ein besonderes Fahrrad. Es ist ein Wohnfahrrad, um genau zu sein. Es ist ein Lastenrad, das man hinten ausklappen kann. Und dann kann man dort eine Matratze drauflegen und das Fahrrad irgendwo stehen lassen und dort schlafen. Dieses Fahrrad hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Ich habe es 2020 im Frühjahr gebaut, vor der Pandemie in Kiel, zusammen mit Christian Kutz von der Werkstatt für ökologische Technik. Und die Idee, dieses Fahrrad zu bauen, kam mir im November 2019, als ich 40 Tage vor der Akademie der Künste am Brandenburger Tor für eine gerechtere Klimapolitik gestreikt habe. Diesen Streik war ein sehr heißer Sommer vorausgegangen und ich hatte so eine Art Schreibkrise und habe mich gefragt, wie ich angesichts dieser überwältigenden Gegenwart überhaupt noch über Fiktion, über Romane einen relevanten Kommentar zur Gegenwart abgeben kann. Das führte mich dann vor die Akademie und dort vor der Akademie hatte ich ja diese Vision, dieses Bild von diesem Lastrad. Und ich hatte die Idee, damit durch Deutschland zu fahren oder vielleicht sogar noch weiter, um im Grunde wieder ins Schreiben zu kommen und mir zu überlegen, was eigentlich ein relevanter Kommentar sein könnte. Wie ich das Schreiben mit der ökologischen Krise für mich zumindest wieder zusammenführen kann. Und über diese Reise, wie ich dann damit losgefahren bin und die Pandemie kam und was mir dort oben auf dem Fahrrad für Gedanken kam und was mir auf dieser Reise alles passiert ist, darüber schreibe ich gerade ein kleines Buch, das nächstes Jahr im Herbst im wunderschönen Kiona Verlag erscheinen wird.
Stefanie de Velasco und ihr bewohnbares Lastenfahrrad, ein Stück aus unserer Reihe zu Schriftstellerinnen und ihren geliebten Rädern. Gestern haben wir hier ein Gespräch gehabt über das Fahrrad in der Literaturgeschichte, zum Beispiel über die 700 Ritter auf Hochrädern, die Mark Twain mal losgeschickt hat und überhaupt über die literarischen Fantasien, die das Fahrrad, das Moderne, vor 150 Jahren und später immer wieder ausgelöst hat. Das Gespräch finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Und morgen wird es hier um das moderne E-Bike des Schriftstellers Hans Zischler gehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Afrika, kreuz und quer durch einen bunten Kontinent, so heißt ein neues Buch aus dem Gerstenberg Verlag für Kinder ab 10 Jahren. Die Journalistin Kim Chakanetsa aus Simbabwe und der Künstler Mayowa Alabi aus Nigeria haben das Buch geschrieben und gezeichnet. Und meine Kollegin Dina Netz hat es für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo Herr Mayer, danke.
Kreuz und quer durch einen bunten Kontinent klingt nach einem Reisebuch. Unterwegs sein, ist es ein Reisebuch?
Nein, nicht direkt, obwohl Chakanetsa und Alabi hätten wahrscheinlich auch nichts dagegen, wenn man nach der Lektüre eine Reise bucht. Die beiden wollen vor allem, wie der Untertitel es ankündigt, das bunte Afrika zeigen. Die Vielfalt des zweitgrößten Kontinents der Erde mit 1,4 Milliarden Menschen in 54 Ländern. Dort werden mehr als 2000 Sprachen gesprochen. Aber welches Bild haben wir außerhalb von Afrika häufig von diesem Kontinent? Also in den Nachrichten hören wir oft von Krankheiten, von Armut, von Korruption. Jetzt gerade ist der Putsch im Niger präsent. Oder andererseits denken wir an Urlaubsreisen mit traumhaften Landschaften und wilden Tieren. Das alles sind so Afrika-Klischees. Und dieses Kindersachbuch Afrika kreuz und quer durch einen bunten Kontinent, das schreibt nicht direkt gegen diese westlichen Simplifizierungen an. Es setzt ihnen einfach was entgegen, nämlich ganz viele Informationen und Bilder aus verschiedenen afrikanischen Ländern.
Bilder und Informationen, was für Informationen sind das dann zum Beispiel?
Also vielleicht mal vorneweg, das Bemühen, diese Vielfalt zu zeigen, das scheint zum Teil sehr stark durch, wenn da von faszinierenden Ländern, von einem unglaublichen Kontinent mit einer erstaunlichen Geschichte die Rede ist. Also diese blumige Ausdrucksweise, das gilt vor allem fürs Vorwort und da klingt es dann tatsächlich ein bisschen nach Reiseprospekt. Aber wenn es dann ins Innere des Buches geht, dann wird es schnell konkret und auch anschaulich. Kim Chakanetzer hat das Buch in Kapitel zu den geografischen Regionen eingeteilt. Nord, Zentral, Ost, West und südliches Afrika. Es gibt je eine Doppelseite mit historischen Daten, wobei Chakanetzer im Vorwort einschränkt, die Geschichte vieler afrikanischer Kulturen wurde nicht aufgeschrieben, sondern mündlich tradiert. Manches weiß man deshalb nicht so genau. Und dann gibt es wiederkehrende Rubriken zu jeder Region. Menschen und Kulturen heißen die, Natur und Landschaften, Schlüsselfiguren und Vorbilder und Schnappschüsse. Letzteres sind Dinge, die die jeweilige Region auszeichnen.
Sind dann die Schnappschüsse, die vor allem die Buntheit liefern, die der Titel ja verspricht, weil daneben scheint es ja jede Menge auch Sachinformationen zu geben, ja?
Ja, es sind viele Fakten in der Tat. Ich habe da Verschiedenes gelernt und ich meine, das ist ja auch eine Form von Buntheit. Mhm. Zum Beispiel, dass Äthiopien und Liberia nie vollständig kolonisiert waren, dass die Sahara in der Steinzeit grün war, dass aus Benin die einzige reine Frauenarmee der Welt stammt. Man lernt viel über das moderne Afrika, also zum Beispiel über die sehr emsige Filmindustrie in Nigeria, Nollywood genannt, die produziert mehr als 50 Filme pro Woche. Oder Afrika ist weltweit führend in der Nutzung von Mobilgeld. Also man kann da ganz unkompliziert mit einem einfachen Handy zahlen. Aber Sie haben recht, Herr Mayer, in der Rubrik Schnappschüsse, da gibt es dann auch immer wieder Buntes und Kurioses. Das sorgt so ein bisschen für Auflockerung. Zum Beispiel lebt in Kamerun der Goliath-Frosch mit 30 Zentimetern Länge, der größte Frosch der Welt. Oder die Insel Fadiout im Senegal, dort ist alles aus Muschelschalen gebaut. Das Buch richtet sich ja an Kinder ab 10 Jahren und ich würde so sagen, das ist ein Buch zum Stöbern und Blättern. Keins, das man so an einem Stück von vorn bis hinten durchliest. Dazu ist es einfach zu dicht.
Gestaltet hat das Buch, wie gesagt, Mayowa Alabi aus Nigeria. Wie passt seine Gestaltung dann zu dem Inhalt des Buches?
Perfekt. Also die Gestaltung, die trägt auch sehr zur Auflockerung der vielen Fakten bei. Jede Doppelseite hat so einen andersfarbigen, bunten Hintergrund. Die Bilder wirken wie knallige Aquarelle, aber Mayowa Alabi hat komplett digital gearbeitet. Er stellt viele einzelne Bilder auf die großen Doppelseiten, sodass das Buch ein bisschen wie ein Fotoalbum aussieht. Die Zwischenräume und Ränder hat er bunt mit stilisierten Ornamenten dekoriert. Die Personen wirken sehr ausdrucksstark, finde ich. Die Landschaften sind zwar kleinformatig, wirken aber irgendwie auch gewaltig. Und ich will noch kurz das Titelbild beschreiben. Das ist nämlich wirklich ganz besonders. Da ist Afrika so in ganz groß als Schriftzug in die Mitte gedruckt, zusammengesetzt aus vielen verschiedenen bunten Mustern. Und auf den schwarzen Hintergrund sind dann in Gold so Strichzeichnungen von Trommeln, Kamelen, Sonnen gedruckt. Also das Titelbild allein, das gibt schon so einen Eindruck vom Reichtum dieses Kontinents.
Sie haben ja vorhin schon diese Geschichten, die bei uns sicher viel zu einseitig erzählt werden, über Armut in Afrika, Staatsstreiche, Krankheiten, Flucht, wobei andererseits diese Geschichten ja auch einen wahren Kern haben. Wie geht das Buch damit um?
Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Als da an einer Stelle vom Kontinent der unbegrenzten Möglichkeiten die Rede ist, da habe ich dann doch ein bisschen gezuckt. Das war mir ein bisschen zu idyllisch. Erst ganz am Ende des Buches geht Kim Chakanetzer kurz auf die Menschen ein, die Afrika verlassen, weil sie dort keine Perspektive für sich haben. Die Menschen, die zum Teil ja auch im Mittelmeer sterben. Und diese Kürze, die ist in einem Kindersachbuch natürlich irgendwie verständlich. Die wirkte auf mich insgesamt aber doch so ein bisschen schönfärberisch, auch wenn ich natürlich verstehe, was die Idee war, nämlich einmal ein anderes Bild von Afrika zu zeichnen. Jetzt trotz dieser Kritik im Detail, also dieses Kindersachbuch über Afrika, das ist wirklich ein großartig gestaltetes Buch voller Informationen, die gerade Kinder ja sonst nicht so leicht bekommen. Mhm. Ein Buch, von dem ich hoffe, dass unsere Sicht auf Afrika sich dadurch etwas verändert und dass es Kinder und Erwachsene neugierig macht auf diesen, wie ich gelernt habe, zweitgrößten Kontinent der Erde.
Afrika kreuz und quer durch einen bunten Kontinent, so heißt das Buch von Kim Chakanetzer und Mayowa Alabi. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Margot Wilhelmi. Das Sachbilderbuch für Kinder ab 10 Jahren ist im Gerstenberg Verlag erschienen mit 96 Seiten. 26 € ist der Preis. Vielen Dank an Dina Netz.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich werde im nächsten Jahr meinen ersten richtigen Roman beginnen. Die Geschichte habe ich von einem unserer schreibenden Arbeiter erfahren, der draußen im Bereich Bergbau arbeitet.
Wer sich über Brigitte Reimann hier in einer historischen Aufnahme informieren möchte, kann das in Neubrandenburg tun. Dort verbrachte die Schriftstellerin, die 1973, kurz vor ihrem 40. Geburtstag an Krebs starb, ihre letzten Lebensjahre. Fotos dokumentieren ihre Familiengeschichte und Lebensorte, außerdem Handschriften, darunter das Typoskript ihres unvollendet gebliebenen Romans Franziska linker Hand. Erika Becker, Leiterin des Brigitte Reimann Archivs und Literaturhauses.
Das Archiv zu Brigitte Reimann ist ja kurz nach ihrem Tod schon entstanden Und wir haben im Bestand etwa 1500 Einzeldokumente. Und diese Dokumente sind in den letzten Jahren die Grundlage gewesen für ganz wichtige Neuerscheinungen.
Das Brigitte Reimann Literaturhaus in Neubrandenburg, geöffnet dienstags und mittwochs sowie nach Vereinbarung.
Im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und zugleich berüchtigsten Gestalten dieser Epoche gehörte.
Tom Tykwers Verfilmung von Patrick Süskinds Roman »Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders« gilt als einer der teuersten deutschen Filme. Heute kommt die Geschichte um den Serienkiller Jean-Baptiste Grenouille, restauriert in 4K in hoher Pixelauflösung, zurück auf die große Kinoleinwand für einen Tag.
Jedes Parfum trägt drei Akkorde in sich. Das heißt, es besteht aus insgesamt 12 Noten. Aber ein wirklich einmaliges Parfum kann man nur komponieren, indem man eine besondere Note hinzufügt.
Grenouille macht eine Lehre als Parfümeur und widmet sich bald besonderen Gerüchen. Er beginnt, junge Mädchen zu ermorden, um ihren körpereigenen Duft zu konservieren.
Die Seele aller Wesen ist ihr Duft.
Das Parfum, die Romanverfilmung, nur heute im Kino zu sehen. Lady of Crimeheim, so nennen die Weinheimer Ingrid Noll. Seit 30 Jahren lebt und schreibt die Bestseller-Autorin in der Stadt an der Bergstraße. Dort kann man auf dem Ingrid-Noll-Weg den Ort und die Verfasserin zahlreicher Krimis kennenlernen.
Ich schreibe Romane, die meistens hier in meinem Jagdrevier spielen. Also in Weinheim, Heidelberg, Mannheim, Ladenburg, Schwetzingen oder im Odenwald.
An 13 Stationen hören Besucher über ihr Handy die Stimme der Autorin. In ihrem eigenen Stil und mit subtilem Humor führt Ingrid Noll von Ort zu Ort, erzählt historische Hintergründe, Anekdoten aus ihrem Leben oder liest Passagen aus ihrem Romanwerk.
Natürlich spielen giftige Pflanzen in einem Kriminalroman oft eine wichtige Rolle. Man sollte also den bildschönen Fingerhut nicht zur Behandlung von Herzinsuffizienz verwenden, es sei denn, man verfolgt finstere Absichten.
Der Ingrid-Noll-Weg in Weinheim. Jederzeit per Handy zugänglich, auch digital.
Das war Susanne von Schink mit den Literaturtipps.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Im EU-Land Ungarn, da gilt seit einiger Zeit ein neues Kinderschutzgesetz und mit dem wird untersagt, Menschen unter 18 Jahren die sogenannte Darstellung oder Förderung von Homosexualität zugänglich zu machen. Das betrifft Filme, das betrifft das Fernsehen, die Werbung und auch die Literatur, besonders Buchläden. Die dürfen Publikationen über sexuelle Minderheiten nur noch eingeschweißt auslegen, wenn unter 18-Jährige an diese Bücher geraten könnten. Die ungarische Schriftstellerin Noemi Kisch hat selbst über Homosexualität geschrieben und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Kisch.
Ja, guten Tag aus Budapest.
Lassen Sie uns zuerst mal zurückschauen. Vielleicht gibt es da auch eine Teilerklärung für die Haltung der derzeitigen ungarischen Regierung. Wie war das zum Beispiel in den 80er Jahren während des Sozialismus, als das Buch der Erinnerung von Peter Nadasch erschien? Ein Buch, in dem es auch um Homosexualität geht.
Ja, also es war eine Diktatur, also sozialistische Zeit, Kadar-Ära, und Homosexualität war sehr lange bis zu den 70er Jahren als Krankheit erklärt und polizeilich, also es war strafbar. Und dann hatte sich auch, sehr langsam hatte sich natürlich diese Gesetze, haben wir verabschiedet, und es war eigentlich ein ganz liberales Gesetz bis zu der letzten Zeit, dass man sogar auch miteinander leben kann, dass man auch Kind adoptieren kann. Also Homosexualität ist eine sehr liberale Gesetz geworden, eigentlich kein Problem in der Gesellschaft in der letzten Zeit. Und das sieht man auch in der Kunst. In den 80er Jahren war das noch sehr oppositionell. Es war ein sehr starke politische Thema auch, Körperpolitik, Körpersexualität und Unterdrückung. Sowohl bei Peter Nadasch als auch bei Ercebet Gargoci, Eine andere Liebe heißt das bei Sürkamp Verlag. Also wir haben sowohl weibliche als auch männliche Autoren, die sich das ereignet haben und hervorragende Bücher darüber geschrieben haben. Also Ich kann nur sagen, dass die ungarische Literatur sehr liberal war schon in den 80er Jahren.
Und habe ich das richtig verstanden, dass aber diese Auseinandersetzung mit Homosexualität gerade in der Literatur auch so ein Teil war des Umwälzungsprozesses in der noch sozialistischen Gesellschaft, eben hin zu einer anderen Gesellschaft, was vielleicht auch das ist, so diese gesellschaftsverändernde Kraft, was der heutigen ungarischen Regierung vielleicht so ein bisschen Angst macht?
Ja, genau. Also ich glaube, dass man hat Angst, dass es so eine Kulturdiktatur kommt, also dass es vorgeschrieben wird, was man machen kann und was man nicht machen kann. Allerdings in der Buchwelt ist sehr viel LGBTQ-Bücher auf dem Markt. Also es gibt ein eigenes Regal, es ist eine Mode, es ist sehr präsent in den letzten Jahren, auch für Jugendliche. Ich habe auch manchmal das Gedanke, dass es zu viel ist. Also ich möchte nicht kleine Kinder unbedingt mit homosexuellen Geschichten jetzt so direkt vorlesen. Aber andererseits finde ich das auch wichtig, dass Kunst und Literatur sich auch damit beschäftigt. Und ich kritisiere sehr stark natürlich dieses Gesetz, der eigentlich nicht so haltbar ist. Nicht alle Filme sind heute sehr viel über Homosexualität erzählt und Transvestiten und freie Sexualität. Man hat natürlich Bedenken mit Pädophilie und Pornografie. Kleine Kinder sind sehr stark, schon mit 8, 9, 10 haben sie die erste Bilder gesehen über Pornografie und darum geht es in dem Gesetz eigentlich, also der ursprüngliche Gedanke war, dass Pädophilie und perverse Sexualität aus dem Kindergarten und Kleinschulen einfach weggeht, dass man mindestens aufpasst, was Kinder ankommt.
Aber das ist ja eben
Welt.
Ja, das ist ja eben ganz was anderes, als jetzt Homosexualität auszuschließen von Darstellung.
Ja.
Diese Foliendebatte, die ich schon angesprochen habe, dass da eben Bücher mit queeren Inhalten in Buchhandlungen in Folie eingeschweißt sein müssen, damit sie eben nicht von Kindern oder Jugendlichen durchgeblättert werden können. Da sind empfindliche Strafen zu zahlen von Buchhandlungen, die sich nicht daran halten. Wie reagiert denn der Buchhandel in Ungarn darauf?
Ja, also Lira und Land, also zum Beispiel, wo ich auch verlege, also bei Magvetö Verlag, sie sagen, sie werden diese Gesetze, sie können das nicht einhalten. Sie wissen überhaupt nicht, welche Bücher da erwähnt sind, weil fast alle Bücher sind über Liebe und Sexualität. Das ist die Hauptthema der Literatur eigentlich, von der griechischen Kultur bis zu dem Postmodern. Also man kann das eigentlich nicht sagen, um welche Bücher hier geht, nicht? Also Homosexualität, also wer entscheidet das und welche Literatur betrifft das? Und sie sagen nein, aber sie müssen jetzt Strafe bezahlen und natürlich kommt dann diese Bedenken. Und andererseits gibt es ein Gesetz für Buchhandlungen, dass alle Bücher freigestellt sein können, also dass die Leser eigentlich einblättern können und dürfen und müssen, sonst gibt es keine Buchhandlung mehr dann, nicht, wenn Bücher mit Folie bedeckt sind. Also das heißt, man kann sie nicht lesen. Also was ist dann der Sinn? Also es gibt eine riesige Kritik jetzt gegen die Regierung und ich glaube, das ist auch eine riesige Provokation vor der Regierung. In Ungarn gibt es eine Regierung, die Anti-Gender-Politik betreibt, auch der Wahl mit diesen Politik gewonnen hat, sehr stark. Also unsere Regierung wird sehr unterstützt in der Gesellschaft. Aber es gibt einfach radikale Entscheidungen, die Gesellschaft vielleicht auch nicht mehr akzeptiert. Also ich bin auch sehr verunsichert eigentlich als Künstlerin, Autorin. Ich weiß nicht, was ich da wirklich machen kann und denken soll, weil unsere Literatur ist immer sehr frei und sehr wichtig geworden. In den letzten 90er, 80er Jahren war das eine der progressivsten Literatur in Osteuropa und ist immer noch eigentlich.
Das sagt die ungarische Schriftstellerin Noemi Kisch zum Umgang mit queerer Literatur in Ungarn. Ich möchte noch gerne die Buchtitel nennen. Sie haben ja selbst über Homosexualität auch geschrieben in Ihren Büchern, auch in zweien, die auf Deutsch vorliegen. Einmal der Novellenband Balaton im Europa-Verlag erschienen und der Roman Was geschah, während Sie schliefen? Bei Mattes und Seitz ist das Buch herausgekommen. Frau Kisch, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, bitteschön.